Starte mal die Aufzeichnung. Also, herzlich willkommen zur Fachdidaktik der Informatik 3. Mein Name ist Dr. Guido Rössling. Ich bin Mitarbeiter im Studiendekanat und verantwortlich für die Fachdidaktik 3 in diesem Semester und werde jetzt erstmal in dem vorigen Satz ein bisschen darauf eingehen, was Fachdidaktik 3 überhaupt heißen soll, was wir also praktisch vorhaben, was euch in etwa dabei erwartet. Ihr erreicht mich am einfachsten eigentlich über Moodle, aber auch über die hier angegebene Mailadresse guido@informatik.tu-darmstadt.de, aber Moodle ist wahrscheinlich meistens der schnellste Weg. Also worum geht es in dem Foliensatz? Es gibt ein kurzes Willkommen, das habe ich im Prinzip schon mehr oder weniger auch gesagt. Ich sage ein bisschen was zu mir, dass ihr eine Vorstellung habt, wer ich bin, falls ihr mich nicht kennt. Ich werde etwas auf die Ziele der Fachdidaktik 3 eingehen, etwas Hintergrundinformationen noch geben, Aufbau und Struktur der Fachdidaktik 3 und was dann etwa die Inhalte der Fachdidaktik 1, 2, 3 im aktuellen Zyklus, der diesen Sommer startet, tatsächlich sind. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, meldet euch. Ich versuche das hoffentlich zu sehen oder schreibt im Chat und dann versuche ich, sobald ich sehe, darauf einzugehen. Also, nochmals, herzlich willkommen in der Vorlesung Fachdidaktik Informatik 3. Das ist aus der Vorlesungsreihe Fachdidaktik 1, 2, 3 die letzte Vorlesung. Auf den nächsten Folien wird ein bisschen was dazu gesagt, wo das im Kanon im Prinzip fürs Lehramt Gymnasium bzw. Bachelor of Education steht. Wisst ihr aber höchstwahrscheinlich ohnehin schon. Wichtig zu wissen, gegenüber dem, was zuletzt die letzten Jahre passiert ist, bis einschließlich letztes Sommer bzw. Wintersemester, hat sich viel verändert. Sowohl in der Fachdidaktik 1, 2 als auch 3. Und deshalb ist vorab meine wichtigste Bitte an euch, meldet euch bitte nicht zur Fachdidaktikprüfung, egal ob 1 oder 3 und im Prinzip auch 2 an, wenn ihr nicht an der Veranstaltung teilgenommen habt und euch informiert habt, was momentan dort gemacht wird. Wenn ihr mit den Folien der vorherigen Jahre lernt, leichte Abstriche bei der Fachdidaktik 2, ist das potenziell für die Klausur nicht ausreichend, weil die Schwerpunkte anders sein werden. Fachdidaktik 2 hat eine gewisse Sonderrolle, weil die ja letztens Wintersemester gehalten wurde, jetzt also noch nicht neu angeboten ist. Das heißt, wer immer die Prüfung Fachdidaktik 2 dieses Semester macht, wird in irgendeiner Weise versuchen, den Stoff von Professor Gallenbacher zu prüfen, soweit wir denn wissen, was ihr in Fachdidaktik 2 gemacht habt. Und natürlich gibt es keine Anwesenheitspflicht, ist jetzt dieses Semester sowieso irgendwie ja nicht wirklich möglich. Ich freue mich, wenn ich nicht alleine da sitze bei den Aufzeichnungen, sobald die per Zoom erfolgen und wenn Fragen kommen und wir ein bisschen in sinnvolle Diskussionen auch kommen können. Aber wenn das zum Beispiel Zeiten donnerstags bei euch einfach mit anderen Verpflichtungen nicht passen, ist das völlig in Ordnung. Und auch wenn ihr sagt, die Videos bringen mir nicht viel, ich lerne lieber mit den Folien oder Ähnliches, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Ihr sollt was davon haben, nicht ich. Also wenn man sich den Kanon der Fachdidaktik anschaut im Pflichtbereich, Manu, wieso bin ich jetzt hier eine Folie weiter? Kurz gefragt, ihr seht noch die FDI 3 nach Seite, ne? Das ist schön. Ich bin schon einen entscheidenden Schritt weiter. Versuchen wir es nochmal. Und hoffen, dass es jetzt bleibt. Also, wenn man sich im Pflichtbereich Lehramt Gymnasien ansieht, habt ihr die Fachdidaktik 1, 2 und 3 gemacht. Das SWS sind natürlich nicht Semesterwochenstunden, sondern ob das im Sommer oder Winter ist. Und habt irgendwann die zentralen Ideen und Werkzeuge von MINT+, sowie ein Seminar angewandte Aspekte der Informatik im Unterricht. Soweit ich weiß, gibt es das auch noch mit theoretische oder praktische. Letztendlich ist das aber alles die gleiche Suppe und läuft aufs gleiche Seminar auch hinaus. Und ihr habt die Praxisphase 3, wo ihr Unterrichtseinheiten gestaltet, plant, konzipiert und in der Schule auch praktisch umsetzt. Ah, er schaltet weiter, gut. Wenn ihr Bachelor Education studiert, habt ihr die Fachdidaktik 1, 2, 3 und das fachdidaktische Pro-Seminar entweder schon hinter euch oder teilweise noch vor euch. Also die Zahlen in der Befragung, wo habe ich sie, sagen, dass 6 von 8, die sich beteiligt haben, die Fachdidaktik 1 zumindest belegt haben, unabhängig davon, ob schon geprüft und bestanden, und nur 4 von 8 tatsächlich die Fachdidaktik 2 bisher gemacht haben. und jetzt in der Fachdidaktik 3 sitzen. Insofern schauen wir, wie wir das am besten austarieren. Zunächst mal ein bisschen was zu mir. Also mein Name ist Guido Rössling. Ich habe promoviert in der Informatik. Es gibt keinen Dr. Inf für Informatik, sondern nur Dr. Inch als Titel an der Stelle. Oder wenn man abgehobene theoretische Sachen macht, könnte man auch Dr. Rernat als Titel bekommen. Bei mir war es halt der Ingenieur. Ich habe selber an der TU Darmstadt damals studiert im Diplom, ist schon eine Weile her. Bin also Dippel in Form. Klingt irgendwie auch schöner als Bachelor Science, finde ich, in Form. Naja. Habe danach promoviert an der Uni Siegen und bin nach 5 Jahren an der Uni Siegen wieder an die TU Darmstadt zurückgekommen, als es eine passende Stelle für mich entsprechend gab. Ich habe selber ziemlich viele Erfahrungen, würde ich sagen. Ich habe 92, jetzt wisst ihr ungefähr, wie alt ich bin, in meinem dritten Semester als Tutor angefangen in der damaligen Grundzüge der Informatik 1, was jetzt heute GDI 1 FOP wäre in etwa. Habe das 4 Jahre lang gemacht, bin dann nach Siegen gegangen, war dort als Mitarbeiter für die Lehre verantwortlich mit in den Grundlagen. Und an der TU habe ich seit 99 auch wieder Lehraufgaben übernommen. Praktische Schulerfahrung habe ich nur indirekt, 13 eigene Jahre und 12 Jahre durch meinen Sohn, der letztes Jahr Abitur gemacht hat. Also ich kenne sozusagen die andere Seite des Tisches. Manche würden ja sagen, die Eltern sind das natürliche Feindbild des Lehrers, weil bei Elternabenden das nicht unbedingt immer so toll ist, mit den Eltern zu reden, die genau wissen, was für ihr Kind optimal ist und natürlich vollständige pädagogische und didaktische Kenntnisse meinen zu besitzen. Mein fachdidaktischer Hintergrund ist aber auch durchaus da. Ich bin in der ACM6C, der Special Interest Group Computer Science Education, seit 98, also jetzt auch schon 22 Jahre. Bin dort auch seit 2011 als Senior Member unterwegs, weil ich entsprechend lang genug dabei bin und genug getan habe. Begutachte für Konferenzen im Bereich Computer Science Education seit über 20 Jahren, habe da auch seit 20 Jahren Veröffentlichungen mehrfach drin gehabt und war bei der europäischen Ableger davon etwa 15 Mal dabei. Ich wäre auch diesen Sommer im Juni dabei, aber dank Corona wird die jetzt komplett in den Moodle-Raum wohl verlagert und komplett virtualisiert, statt in Norwegen zu sein. Und zufälligerweise bin ich dafür auch komplett verantwortlich, dass das auch irgendwie passiert. Wird ein interessantes Semester also. Und ich bin auch im Konferenzkomitee. Also ich würde sagen, so einen gewissen Einblick in Fachdidaktik habe ich durchaus, wenn auch nicht direkt der Blick auf die Schüler, die halt noch etwas jünger als unsere Studenten sind. Fürs Hintergrundwissen, ihr habt das mit Sicherheit alle irgendwo schon mitbekommen, ist es so, dass Dr. Gallenbacher zum 31.03. die TU verlassen hat. Das kam jetzt zumindest für mich eher überraschend, hat sich im Oktober in etwa ergeben. Ich habe es irgendwann Ende Oktober, Mitte November, sowas in der Größenordnung, glaube ich, habe ich davon mitbekommen, dass dem so sein wird. Und das hat natürlich größere Probleme zur Folge, weil bekanntlich der liebe Jens Gallenbacher die ganze Zeit eigentlich die Lehramtsausbildung praktisch alleine, beziehungsweise mit Mitarbeitern und Tobias Jördens zusammen gemacht hat, aber effektiv die ganze Fachdidaktik hat er mehr oder weniger alleine verantwortet, jedenfalls den Vorlesungsanteil. Und das heißt, dass wir die gesamte Fachdidaktik neu aufstellen müssen. Einerseits personell, weil Jens Gallenbach halt nicht mehr verfügbar ist, als nicht mehr an der TU befindlicher, aber auch inhaltlich, weil wie das oft so ist, wenn die gleiche Veranstaltung durch jemand anders gehalten wird, ändern sich auch die Materialien und die Vorstellungen, wie man das Ganze macht. Wenn ihr mal eine Veranstaltung wiederholen musstet oder mit fremden Materialien unterrichten musstet, zum Beispiel in der Schule, wisst ihr, dass das nicht unbedingt eine gute Idee ist, weil einfach die Vorstellung, die der Kollege oder die Kollegin hatte, wie man Sachen erklärt, nicht unbedingt mit den eigenen Ansichten übereinstimmen und man dann oft so ein bisschen das Messer in der Hose aufgehen hat, wenn man was so erklärt, wie der Kollege es geschrieben hat, aber eigentlich sagt, naja, es gefällt mir eigentlich nicht. Ich finde es vielleicht sogar nicht mal richtig. Da ist also viel Arbeit auf uns zugekommen. Wir haben die dann versucht zu verteilen. Was jetzt die Fachdidaktik betrifft, sieht es also so aus. Fachdidaktik 1, die zeitlich parallel auch dienstags, donnerstags ist, nur andere Uhrzeiten, liegt bei Herrn Weyer. Die Fachdidaktik 2 im Wintersemester werde ich zusammen mit Wolfgang Henes machen. Und die Fachdidaktik 3 bin ich der Einzige, der die verantwortet entsprechend. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, melden oder chatten. Was sind jetzt meine Ziele für die Fachdidaktik 3? Wesentliches Ziel ist, zu versuchen, euch als angehende Lehrerinnen auf die Tätigkeit auch fachlich vorzubereiten. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwas von der Fachdidaktik 3 habe, sondern ihr sollt was von der Fachdidaktik 3 möglichst haben. Ihr sollt auch eine fachdidaktische Vorbereitung auf die Tätigkeit bekommen. Also ihr sollt nicht nur Ahnung haben, was die Themen sind und super gut mit Datenbanken hantieren können, sondern ihr sollt auch eine Vorstellung haben, wie man Datenbanken erklären könnte oder was für Beispiele man verwenden könnte und Ähnliches. Also die Fachdidaktik betrachten. Und es soll auch eine gewisse Vorbereitung auf den Übergang in die Praxisanteile im Studium geben. Also das, was ihr, je nachdem, ob ihr Lehramt, Gymnasien oder berufliche Schulen studiert und je nachdem, in welcher PO ihr seid, als SPS 1 und 2 oder als Praxisphase 1 bis 3 für LHG kennt, wo es dann um Unterrichtsentwürfe und Ähnliches geht. Aus diesen Zielen kann man im Prinzip relativ gut schon ableiten, was eigentlich in etwa passieren soll. Es soll fachlich was vorbereitet werden, das heißt, es gibt eine Wiederholung der relevanten Inhalte. Wiederholung hier unterkringelt. Ich hatte gefragt und zum Beispiel, was habe ich mir aufgeschrieben? Die KNUFS-Vorlesung, Computernetzwerke und verteilte Systeme, haben von 8 Leuten, die sich beteiligt haben, 3 überhaupt gehört. Ist auch keine Pflichtveranstaltung. Wenn ihr sie nicht gehört habt, ist das in dem Sinne nicht schlimm. Die Inhalte kommen aber in der Fachdidaktik 3 durchaus jetzt dran. Also ganz kleiner Teil der Inhalte. Ähnlich ist das bei Informationsmanagement und der AFE-Vorlesung, die immerhin wenigstens Pflicht ist und die auch alle gesagt haben, dass sie sie zumindest belegt haben. Ob schon geprüft und bestanden, ist immer wieder eine andere Frage. Das heißt, es ist für manche ist es eine halbwegs langweilige Wiederholung an manchen Stellen und für andere ist es eventuell eine Schnellbetankung, die hoffentlich verständlich ist mit den Sachen, die man in der Vorlesung gehört hätte, wenn man die Vorlesung gehört hätte. Ich hoffe, dass der Kompromiss ganz gut funktionieren kann. Fachdidaktisch geht es darum, dass man sich ausgewählte, halbwegs geeignete Ansätze, Tools und Methoden zur Vermittlung in der Schule anschauen wird. Und da ist es effektiv so, dass insbesondere ihr gefragt seid. Das heißt, es wird insbesondere im Übungsanteil gemacht. Ich werde euch keinen Dreiviertelstunden-Vortrag halten, wie kann ich das Konzept der Datenbank am besten in der Schule erklären, sondern ihr werdet eher eine Aufgabe bekommen, recherchiert Sachen, findet Sachen, überlegt euch, was für die Zielgruppe adäquat sein könnte und macht eine Skizze, sage ich nachher noch was zu, wie so ein Unterricht in etwa aussehen könnte, was ihr dort in etwa heranziehen könntet, über die wir dann diskutieren können. Gehe ich gleich nochmal einen Moment drauf ein. Und für die Praxisanteile als Vorbereitung wird es so aussehen, dass ihr nicht einen kompletten Unterrichtsentwurf macht. Unterrichtsentwurf ist 8 bis 10 Seiten, vielleicht auch mehr, mit didaktischer Analyse und ganz, ganz vielen anderen Sachen. Das macht also richtig Arbeit. Ich habe mich bewusst in diesem Fall in der Fachdidaktik 3 dagegen entschieden, das zu machen. Ja, hier sorgt gerade ein Gast für etwas Unterhaltung, finde ich sehr schön, sehr sympathisch. Einfach weil wir in der Fachdidaktik 3, werdet ihr sehen, auch so viele unterschiedliche Themen haben, das zu sagen, macht für ein einziges Thema einen Unterrichtsentwurf und ignoriert den Rest, nicht ganz sinnvoll ist. Und zu jedem Thema zu sagen, macht dafür einen Unterrichtsentwurf, dann wieder schnell zu viel wird in meinen Augen. Das heißt, es geht darum, relativ kompakt Sachen zu machen. Es gibt dafür ein nulltes Übungsblatt. Das ist seit heute, glaube ich, raus. Da ist das nochmal genauer beschrieben. Erwartungshaltung ist, ihr kriegt ein Thema, beziehungsweise ihr wählt euch ein Thema und macht eine Skizze von etwa äquivalent einer A4-Seite. Mit genau vorgegebenen Leitfragen, was soll gemacht werden, wozu und so weiter, wo ihr stichwortartig antwortet, statt lange Romane zu schreiben. Dann soll das Ganze von euch zunächst mal die Vorgehensweise diskutiert werden und es soll, da wir nicht wirklich echt miteinander diskutieren können, so gut, also auch über Zoom wahrscheinlich nicht ganz toll, über ein Peer-Review im Prinzip abgearbeitet werden. Auch das ist in der nullten und in der ersten Übung nochmal beschrieben. Die Idee dahinter ist also, wenn ihr das erste Übungsblatt beispielsweise macht, gebt ihr eine Skizze ab, wie ihr Sachverhalt X erklären würdet und bekommt Skizzen von anderen Studenten, die ihren eigenen Skizzen zu einem gleichen oder verwandten Thema gemacht haben, zugeteilt und eine Reihe von Fragen für die Bewertung, um deren Skizzen im Prinzip zu diskutieren und Feedback dazu zu geben, was das taugt, was sie gemacht haben, was ihr vielleicht selber noch für Anregungen euch selber notieren wollt oder wo sie vielleicht nicht weit genug gedacht haben. Mir wäre lieber gewesen, wir könnten das echt im Raum miteinander diskutieren. Bei Zoom geht das zwar, aber das Problem bei Zoom ist, dass es entweder sehr anstrengend zu moderieren ist, weil ihr euch melden müsst, dann schalte ich das Mikro frei, oder dass man sehr, sehr schnell die Situation hat, dass 3-4 Leute gleichzeitig ins Mikro reden und effektiv niemand irgendetwas versteht. Im Raum kriegt man das mit dem menschlichen Gehör ganz gut hin, Sachen auszublenden, alles zusammengeschaltet auf einen Lautsprecher, funktioniert das nicht wirklich gut. Generell sieht es im Prinzip so aus, dass die Themen grob vergleichbaren Aufbau haben. Wenn hier Thema heißt, heißt das sozusagen Vorlesung. Es geht um die inhaltlichen Aspekte. Es gibt eine Einordnung, wo sich das Ganze im Kerncurriculum befindet, also sozusagen die Rechtfertigung, wofür brauche ich das später als Lehrer oder Lehrerin tatsächlich. Die ist aber nicht in dem Einzelfoliensatz, sondern die kommt einmal in einem Folgesatz zentral, wo man das auch immer leicht nachschauen kann. Es gibt gegebenenfalls ein paar Beispiele aus der Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen zum Thema, wie könnte ich das motivieren, was haben die für Anknüpfungspunkte. Das erste Video zum Thema Internet ist seit heute früh online. Da seht ihr, was ich da ungefähr mit meine. Und es gibt gegebenenfalls fachdidaktische Konzepte, wie man die Themen vermitteln kann. Die kommen dann insbesondere auch in der Regel im Übungsanteil und im eigenen Inhaltsentwurf. Soweit keine Fragen. Ich habe schon mal ein paar Rückfragen vorbereitet, die ihr möglicherweise haben könntet, oder Beschwerden, wie immer man das sehen möchte. Man könnte zum Beispiel jetzt meinen, das ist ja viel mehr, als ich im letzten Jahr machen musste, wenn ich Fachdidaktik 3 schon mal gemacht habe. Diplomatisch würde ich sagen, so genau weiß ich nicht, was ihr in Fachdidaktik 3 gemacht habt, aber ich werde schon versuchen, darauf zu achten, dass der Aufwand, den ihr habt, um die CP passend, 5 CP, entsprechend 150 Stunden, dass ihr nicht irgendwie 800 Stunden arbeiten sollt, um 5 CP zu kriegen. Also da werde ich schon ein Auge drauf haben. Wieso soll ich einen Unterrichtsentwurf machen? Naja, soll ich ja gar nicht. Wieso soll ich eine Unterrichtsskizze machen? Weil ihr das später ohnehin irgendwie können müsst. Also man wird normalerweise hoffentlich als Lehrer nicht in den Unterricht reinmarschieren und sich auf dem Weg vom Lehrerzimmer zum Klassensaal das erste Mal überlegen, was mache ich denn heute eigentlich mit meiner Klasse? Das mag in der Realität vorkommen, aber das ist nicht das, wie wir das in der Uni predigen und ist auch nicht das, wie ihr wirklich arbeiten solltet. Das heißt, so ein gewisses Konzept, was will ich machen, was will ich damit erzielen, müsst ihr sowieso drauf haben. Und spätestens in den schulpraktischen Studien, also wenn ihr in die Schule geht, auch insbesondere müsst ihr das ohnehin üben und es vorher einfach mal zu üben, sich Gedanken zu machen, schadet nicht. Ja, die Folie hier ist jetzt ein bisschen seltsam. Bitte aufs Datum achten. Wieso gibt es keinen Flipped Classroom wie früher? Jetzt mache ich gerade einen Livestream und ihr kriegt ein Video, was ihr euch später ansehen könnt. Das ist ja irgendwie so ähnlich. Ich bin nicht so der Riesenfreund vom Flipped Classroom. Mir ist es normalerweise lieber, man kann miteinander reden. Statt ihr seht einfach nur eine Konserve und könnt keine Fragen stellen, dann gibt es ein daneben geklatschtes Forum. Dieses Semester sind die Sachen halt anders und die Gegebenheiten anders. Ihr könnt jederzeit im Chat zwischendrin Fragen stellen oder euch melden und über das Mikro was sagen. Aber richtig live funktioniert das halt leider in diesem Semester erstmal so nicht. Und natürlich mir wichtig auch, ihr sollt zu allen Aspekten Inhalte in den Unterlagen finden. Das heißt, ich will wirklich sicherstellen, dass ihr wisst, wenn ihr in die Prüfung geht, was kommt in etwa dran, womit kann ich in etwa rechnen und dazu auch Unterlagen habt. Also natürlich nicht, es wird eine von 10 Fragen gestellt, die 10 Fragen findet ihr als PDF samt Antworten hier, so weit wird es jetzt nicht gehen. aber es sollte keine Blackbox-Prüfung sein, dass ihr sagt, ich habe alles gelernt, was ich gefunden habe und jetzt gehe ich in die Prüfung, lass mich mal überraschen, was überhaupt gefragt wird und wenn mir nichts davon bekannt vorkommt, bin ich halt durchgefallen. Also so soll es nicht sein. Ihr sollt so gut wie möglich vorbereitet in die Prüfung gehen können. Wieso werden andere Themen gemacht als vorher? Ja, das hatte ich vorhin schon angerissen. Ich will halt, dass ihr möglichst gut aufgestellt seid, fachlich wie fachdidaktisch, auf das, was im Unterricht auf euch zukommt. Und das heißt auch, dass man halt einen Blick aufs Kerncurriculum wirft, was euch tatsächlich potenziell erwartet, gerade in der Oberstufe, um möglichst wenig weiße Flecken zu lassen. Dabei ist aufgefallen, gehe ich nachher noch darauf ein, dass ihr Wahlbereich Themen wählen könnt und damit andere Themen ignorieren könnt, die euch nachher dann auf einmal als Pflichtthemen, zum Beispiel bei LRG, aber auch in der beruflichen Schule, als Lehrer ereilen, die ihr aber in der Uni gar nicht belegt habt, weil ihr einfach andere Wahlfächer gewählt habt. Das versuche ich über die Fachdidaktik ein bisschen zumindest zu adressieren. Werden LRG und Bachelor Education gleichwertig behandelt? Ja, prinzipiell natürlich schon. Das Dumme ist, hat sich mal jemand beide Curricula angesehen und versucht, die zu vergleichen, kommt im nächsten Foliensatz, die sind doch ziemlich unterschiedlich, leider. Und wir haben halt auch eine ganz, ganz unterschiedliche Quote prinzipiell an LAG-Studierenden als Bachelor Education, mal als Faustformel Wintersemester 19, jetzt nur an den Erstis, Bachelor versus, LAG versus Bachelor Education. Wir hatten, ich glaube, ungefähr 22 Erstsemester im Lehramt an Gymnasien und 3 Erstsemester Bachelor Education. Und natürlich, ihr kennt ja selber genügend Kommilitonen, ist noch nicht gesagt, dass von den 22 oder von den 3 tatsächlich alle das Studium bis zum Erfolg abschließen und nicht zwischendrin sagen, es ist doch nicht das Richtige, ich wechsle das Fach oder Ähnliches. Aber da sieht man schon, es ist nicht untypisch von den Einschreibezahlen, glaube ich, es ist ein sehr, sehr starkes Ungleichgewicht. Aus verschiedenen Gründen. Also ich versuche, beide gleichberechtigt zu behandeln, soweit mir das möglich ist. Angenommen, ihr habt letztes Jahr die Fachdidaktik 3 gemacht und aus irgendwelchen Gründen die Prüfung nicht gemacht, kann ich dann nicht einfach mir die Unterlagen nochmal durchlesen und gehen die Prüfung? Ja, natürlich könnt ihr das. Nur die Wahrscheinlichkeit auf eine 5-0 ist extrem hoch. Weil einfach gerade in der Fachdidaktik 3, ihr werdet es dann sehen, die Inhalte so anders sind als letztes Jahr, dass ich davon ausgehe, dass man mit dem Wissen einfach keine Chance hat. Und generell, ganz allgemein, ihr seid lang genug im Studium überwiegend, dass ihr das wahrscheinlich selber wisst, wenn der Dozent eine Veranstaltung wechselt, ist immer Vorsicht geboten und es ist nie eine gute Idee zu sagen, ich ignoriere, dass da ein anderer die Vorlesung hält und gehe einfach in die Prüfung, weil die wird bestimmt genauso aussehen. Also in allen Fällen, wo der Dozent wechselt, kann sich auch an der Klausur und an den Inhalten hinreichend viel ändern, dass ein, ich mache das einfach bei dem so, genauso wenig sinnvoll ist wie ein Lehrerwechsel in der Schule und sagen, er macht alles genauso und die Klausuren werden identisch sein. Das funktioniert in der Praxis einfach so nicht. Soll es so bleiben für die Folgejahre? So ist es gedacht, prinzipiell, aber natürlich jetzt von Corona mal außen vor, Corona ist eh nochmal eine Sondersache, werde ich mir ansehen, was jetzt gut klappt und was nicht gut klappt und dann schauen, wie weit man die Inhalte entsprechend anpasst. Ich bin also sehr, sehr dankbar für alles Feedback, was ihr mir liefert, was dazu beiträgt, dass man die Vorlesung besser für euch als Kunden gestalten kann. Besser im Sinne von, ihr habt mehr davon, ihr lernt mehr und nicht besser im Sinne von, ihr müsst möglichst wenig tun, um möglichst gute Noten zu kriegen. Das ist nicht das Ziel der universitären Ausbildung, die dünnsten Bretter zu bohren und die besten Noten zu kriegen. Also nicht aus Sicht der Uni. Aus Studentensicht hoffentlich auch nicht unbedingt. Was wird in der Prüfung erwartet? Es wird ein bisschen fachlichen Inhalt geben. Genauer Umfang ist noch nicht klar, aber ja, es wird fachlichen Inhalt geben, weil ihr könnt der beste Didakt der Welt sein. Wenn ihr von dem Fach an sich, dem Thema Datenbanken zum Beispiel, überhaupt keine Ahnung habt, werdet ihr das auch nicht gescheit unterrichten können. Spätestens bei der ersten Rückfrage seid ihr raus, weil ihr einfach fachlich zu dünn seid, um irgendwas Sinnvolles sagen zu können. Es wird auch fachdidaktisches Wissen entsprechend getestet, also dass ihr euch damit befasst habt, was es an Tools, Vorgehensweisen, Problemen und so weiter gibt, Fragestellungen, wie man diesen Stoff tatsächlich entsprechend vermitteln kann. Und das, was vorher schon getestet wird, wird in gewissem Umfang auch kommen. Der Entwurf von zumindest kleinen Ideen, nichts Ausgereiftes, keine 8-seitigen Unterrichtsentwürfe natürlich, aber Ideen und Skizzen, wie könnte eine Unterrichtseinheit zu einem Thema beispielsweise aussehen, welche Aspekte würde ich aufgreifen, was wäre mir wichtig. Natürlich würde nicht erwartet, dass ihr in der Prüfung noch eben schnell eine Online-Recherche macht, wie die URLs genau heißen oder Ähnliches. Das geht aus verschiedenen Gründen ja nicht. Solltet ihr generell bei Prüfungen nicht machen, weil ein Betrugsversuch und so weiter wäre. Aber dass man so anreißen kann, so stelle ich mir das vor. Das sind übrigens auch Sachen, falls ihr LRG studiert, die im ersten Staatsexamen ebenfalls vorkommen. Sowohl mündlich als auch schriftlich. Und ganz generell, wer mich ein bisschen als Prüfer kennt, weiß, dass ich überhaupt kein Interesse an zu nachgeplappertem, auswendig gelernten Zeugs habe, sondern ich möchte im Prinzip sehen, ob ihr Sachen verstanden habt und die anwenden könnt und will nicht die Definition, was sind die 8 Kriterien für eine fundamentale Idee und wie werden die im Wortlaut definiert oder so, interessiert mich relativ wenig, sondern ihr sollt wissen, worum es geht, wie ihr da vorgehen könnt und wie man das Ganze entsprechend vermitteln kann. Zum Übungsbetrieb, wenn es keine Fragen zwischendrin gibt, kurze Pause, bisher nicht. Zu den einzelnen Themenbereichen wird es jeweils ein Übungsblatt geben. Die beiden ersten Übungsblätter, das Blatt 0, was so allgemein sagt, wie ich mir das vorstelle, und das Blatt 1 mit der ersten Aufgabe sind seit heute 9 Uhr oder so, glaube ich, online. Also Blatt 0, wie gesagt, ist eine Ausnahme. Das gibt allgemeine Infos eher, wie der Übungsbetrieb laufen soll. Es gibt im Wesentlichen vom Konzept her momentan 3 Typen von Übungsaufgaben. A, das fehlt noch im Übungsblatt 1 aus verschiedenen Gründen. Es gibt gegebenenfalls etwas Fachinhalt zur eigenen Bearbeitung, also um halt auch für die Vorbereitung auf die Prüfung fachliche Sachen testen zu können. Wenn ich jetzt an Datenbanken denke, kann es da zum Beispiel mal Aufgaben geben, dass ich zu bestimmten Tabellen, die vorgegeben sind, Queries formulieren soll, um das einfach zu üben, die genau die Daten liefern, die halt in der Aufgabenstellung stehen, dass ich ein bisschen SQL im Prinzip schreibe. Wird dann nicht erwartet, dass ihr das auf Papier macht, sondern ihr könnt natürlich mit irgendeiner von euch aufgesetzten MySQL oder ähnlichen Datenbank das alles durchprobieren und 30 Queries durchprobieren, bis ihr die eine findet, die genau das Ergebnis liefert. Alles völlig legitim, aber dass man halt fachlich was geübt hat. Zweitens probiere ich dieses Semester aus, ein Studierendenquiz als Option für euch. Im Gegensatz zu einem normalen Wissenstest, wo ich euch alle möglichen Fragen stelle, habt ihr hier die Möglichkeit, selber Fragen zu erstellen zum Stoff, die andere dann entsprechend nutzen können. Ein kleiner Haken ist, es braucht eine Freigabe durch mich, jedenfalls wenn es richtig konfiguriert ist, einfach um sicherzustellen, dass da weder total sinnlose Fragestellungen dabei sind oder Fragen, die, sagen wir mal, politisch unerwünscht sind, die nichts zur Fachdidaktik beitragen oder sonst irgendwie seltsam sind. Und andererseits, dass ich immer kurz querchecken kann, ob denn die von euch als Lösung vorgegebene Antwort auch tatsächlich plausibel und korrekt ist. Weil es natürlich etwas frustrierend ist, wenn ich jetzt für das Thema X mit Aufgaben übe, die andere Kommilitonen gemacht haben und die alle falsch löse und danach feststellen, naja, die vorgegebene Lösung ist ja bereits falsch. Das sollte möglichst vermieden werden. Und das dritte ist die Unterrichtsskizze mit dem Peer Review. Da gehe ich jetzt gleich nochmal genauer drauf ein. Also die Grundidee beim Peer. Peer bedeutet im Prinzip die Gleichgestellten. Die Peer-Gruppe sind die Leute, die in der gleichen Situation wie ihr sind, also die anderen Teilnehmer der Veranstaltung. Bedeutet im Prinzip, dass nicht ich als Prüfer euch einfach autokratisch eine Note gebe, sondern eben die Peers, die anderen Studierenden, eure Leistung mitbewerten. Dazu ist natürlich zunächst mal sinnvoll und wichtig, wenn ihr eine Unterrichtsskizze abgibt, dass ihr nicht euren Namen draufschreibt, einfach um zu verhindern, dass jemand, der die Skizze liest, den Namen liest, genau weiß, von wem er stammt und dann vielleicht wegen Sympathie mehr oder weniger Punkte gibt. oder sich verpflichtet fühlt zu sagen, naja, was X gemacht hat, ist zwar totaler Quatsch, aber wir sind gut befreundet, also gebe ich jetzt volle Punktzahl. Das fällt sowieso auf und hilft auch keinem. Also lasst einfach euren Namen weg. Moodle weiß, von wem was stammt. Aber ihr wisst es dann nicht, wenn ihr es begutachtet. Es gibt klare Vorgaben, was gemacht werden soll. Also sowohl was den Umfang betrifft, als auch Leitfragen. Und es gibt auch klare Vorgaben, was bewertet werden soll und wie es bewertet werden soll. Und natürlich hängen die Sachen zusammen. Also es ist natürlich nicht sinnvoll, euch eine sehr schwammige Aufgabenstellung zu geben. Schreibt mal irgendwas über Routing im Internet. Und dann werdet ihr anhand von 6 präzisen Kriterien bewertet, zu denen ihr größtenteils nichts geschrieben habt, weil ihr gar nicht wusstet, dass das relevant ist. Sondern es wird schon relativ genau gesagt, diese Aspekte solltet ihr adressieren und auf diese Aspekte, die gleichen, solltet ihr bei der Bewertung achten, wie weit sie umgesetzt sind. Die Grundidee oder der Ablauf ist dabei, dass das Ganze in 3 Phasen passiert. Als erstes wählt ihr ein Thema aus den Leitthemen aus, auf dem ersten Übungsblatt, wenn ihr schon reingeschaut habt, und auf allen folgenden Blättern stehen die ganz am Anfang. Das sind, glaube ich, 6 in diesem Falle Themengebiete, aus denen man was auswählen kann. Es ist vorgesehen, dass es zu jedem Thema bis zu 2 Beiträge gibt, weil es auch ein bisschen langweilig ist, wenn alle nachher genau das eine einzige Thema nur bearbeiten. Die Auswahl erfolgt, indem ihr Prioritäten angebt, wie gerne ihr einzelne Themen machen wollt. Also nicht das Windhund-Prinzip, wer als erstes geklickt hat, hat das Thema reserviert und der Rest muss irgendwas anderes machen, sondern ihr sagt, wie gerne möchte ich die einzelnen Sachen machen. Und dann kommt der Algorithmus am Ende und teilt euch die Themen zu, sodass möglichst alle halbwegs fair ein Thema bekommen, was für sie interessant ist. Dann erfasst ihr diese Unterrichtsskizze, etwa eine Seite als Faustformel. Die solltet ihr mit einem Editor eurer Wahl schreiben. Die wird zwar letztendlich als Text in Moodle eingetippt, beziehungsweise per Copy and Paste eingefügt, aber ihr wollt die nicht wirklich in Moodle erarbeiten, weil man auch schon mal vielleicht einen Moment drüber nachdenken muss. Also meine Empfehlung wäre, nehmt euch irgendwie GoodNotes, Word, Notizbuch, whatever. Und erarbeitet da die Sachen und wenn ihr sie fertig habt, copy und pastet ihr sie entsprechend in das Eingabeformular oder tippt sie ab, falls ihr es auf Papier mit Papier und Bleistift sozusagen vorher gemacht habt. Dazu gibt es eine Frist natürlich für die Einreichung, die wird auch halbwegs eng sein, etwa eine Woche bis 10 Tage lang, um diese Abgabe zu tätigen. Und danach wird das Ganze bewertet. Das heißt, die Bewertung sieht dann so aus, ihr werdet im Laufe des Semesters merken, dass es nicht nur von Vorteil ist, wenn ich einen Stift habe und zeichnen kann, weil ich nämlich nicht zeichnen kann. Wir haben Studenten A, B und C, die haben jeweils eine Abgabe gemacht. Und jetzt wird der C beispielsweise, kriegt die von A zugeordnet, der A kriegt die von B zugeordnet und B soll die von Person C beurteilen. Wenn C jetzt die Abgabe von A bewertet und hier nicht drin steht, hallo, ich bin der A, der das geschrieben hat, weiß C nicht, wen er bewertet. Und umgekehrt weiß A auch nicht, wer die eigene Abgabe bewertet hat, sodass es also keinen Grund gibt, nachher auf irgendjemanden persönlich böse zu sein, weil es mehr oder weniger Text gab. Also, es gab jetzt auch 2 Fragen. Gibt es in einer Abgabe im Textfeld auch die Möglichkeit, Grafiken mit abzugeben? Ich meine, man kann Grafiken in dem Editor mit verlinken. Ich kann es jetzt aber nicht genau beschwören. Ich müsste es mir ansehen bei der Aktivität, aber ich meine, es geht. Und darf man auch mehr als eine Seite verfassen? Ja, steht ja da circa eine Seite. Also niemand wird erschlagen, wenn es unter einer vollen Seite ist, zumal ja die Frage des Fonts da ist. Aber die eine Seite ist so die Faustformel, damit man einschätzen kann, wenn ich jetzt einen Unterrichtsentwurf von 8 Seiten hochlade, das ist nicht gefragt, das ist zu viel. Aber ich sage mal, ob das jetzt eine 2/3-Seite oder 1/2 Seiten ist, beispielsweise alles, was in diesem Rahmen etwa ist, ist erstmal vom Umfang her okay. Inhaltlich ist dann natürlich die andere Frage. So, und wenn alle Bewertungen da sind, dann kriegt ihr eine Punktzahl, wie die sich zusammensetzt, wird auf dem 0. oder dem 1. Übungsblatt genauer erklärt. Ist ein bisschen komplizierter, versuche ich jetzt nicht hier live zu machen. Ich habe es schriftlich so niedergelegt, dass man es auch in Ruhe durchlesen kann. Warum das Ganze? Zunächst mal, mir wäre es lieber gewesen, man hätte es echt richtig kollaborativ machen können. Also bestimmte Leute erarbeiten eine Unterrichtsskizze für verschiedene Themen und dann sitzt man im Raum zusammen und zwei Leute stellen der Reihe nach über Beamer ihre Idee vor und das wird ausführlich diskutiert. Jeder macht sich Notizen, letztlich darüber, was hat, sagen wir mal, Dini und Philipp sind vorne, was haben Dini und Philipp der Reihe nach zu ihren Themen gesagt, dass ich das mitschreibe für die Prüfung, das nicht, sondern was ist mir daran aufgefallen, was finde ich echt gut, was finde ich fehlt irgendwie oder man hätte viel früher vielleicht schon sagen können, warum man das macht, zum Beispiel die Motivation, warum betrachten wir das Thema, die würde ich doch eher an den Anfang stellen und nicht erst am Ende erwähnen. Wir machen das, weil das für Schüler besonders relevant ist, bla bla bla, sondern es hätte vielleicht vorne kommen können als Einstieg für die Schüler. Und dass man das dann miteinander so diskutiert, dass der Autor was dazu sagen kann, Position beziehen kann und alle anderen auch was sagen können und man die Hoffnung hat, dass im Laufe des Semesters die Sachen, die vorgestellt werden, immer besser werden, weil man aus der Kritik, die andere geäußert haben und man selber geäußert hat, dazulernt. Das ist aber, wie gesagt, selbst mit Zoom in meinen Augen sehr begrenzt gut umsetzbar dieses Semester, zumal auch nicht alle Teilnehmer an der Zoom-Sitzung dienstags teilnehmen können. Durch den Peer-Review versuche ich das ein bisschen zu adressieren. Ihr kriegt nicht nur Zugriff auf eure eigene Lösung, die ihr ja sowieso habt, sondern eben auch auf Lösungen von anderen Teilnehmern und auf deren Ideen und könnt schauen, wie die das angegangen haben und ein paar interessante Aspekte hoffentlich rausgreifen, auf die ihr selber nicht gekommen seid und dann doch ein bisschen von da lernen. Ihr gebt Feedback, ihr gebt auch anonym Feedback, also solange ich ins Feedback nicht reinschreibe, ich finde das total Mist, was du gemacht hast, mein Name ist Guido, weiß die Person, die das Feedback kriegt, auch nicht, von wem sie das Feedback bekommen hat. Also jetzt bitte nicht irgendwelche Hates und Flames schreiben, logischerweise. Aber ihr könnt eine ehrliche Meinung sagen, weil außer mir niemand nachvollziehen kann, wer hat mich da inhaltlich vielleicht ziemlich runtergestutzt, weil das doch wirklich nicht so gut war, was ich gemacht habe. Wie gesagt, das ersetzt ein Stück weit hoffentlich die Gruppendiskussion, aber es setzt auch voraus, dass sich genügend von euch daran aktiv beteiligen und eine Skizze abgeben und auch die Beurteilung machen. Wenn es im Prinzip nur ein, zwei Leute machen, dann scheitert das Ganze von vornherein und dann müsste man leider zu dem übergehen, was ich eigentlich nicht machen will, dass es Hausaufgaben ganz klassisch gibt. Ihr gebt was ab, dann kriegt ihr irgendwann von mir eine Bewertung mit Feedback und einer Punktzahl, seht aber nie, was die anderen gemacht haben. Also das möchte ich eigentlich vermeiden. Zwei Fragen gab es dazu. Ihr sucht euch kein Review aus, sondern ihr kriegt tatsächlich zufällig einen zugeteilt von Moodle. Ist für mich auch von Vorteil, ich muss nicht von Hand irgendwie Zuteilungen machen und es wird im Prinzip zufällig auch verteilt. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn die gleichen 8 Personen sich das erste Mal beteiligt haben und beim zweiten Mal beteiligen, dass sie beim zweiten Mal nicht genau die gleichen Personen zugeteilt bekommt, deren Unterrichtsskizzen ihr euch anseht, sondern eventuell andere. Was ihr auch noch als Möglichkeit habt, jetzt muss ich überlegen, Studierendenordner, glaube ich, heißt das. Es gibt noch ein oder Materialsammlung, ich weiß nicht genau, wie ich es genannt habe, auswendig. Es gibt noch eine weitere Aktivität in dem Moodle-Kurs, die etwas ungewöhnlich ist, verglichen mit klassischen Moodle-Kursen und Vorlesungen, nämlich diesen Studierendenordner. Da könnt ihr selber Material bereitstellen für andere. Also ihr könnt, wenn ihr auf interessante Sachen gestoßen seid zu den aktuellen Themen, die einfach dort verlinken oder PDFs oder Ähnliches hochladen, damit die anderen Studenten im Kurs da auch Zugriff drauf haben und das nicht irgendwie gekünstelt als Anhang in einem Forenbeitrag machen muss. Da könnt ihr auch sehr gerne eure Unterrichtsskizzen hochladen, aber bitte erst, wenn sie fertig bewertet sind. Also nicht parallel, dann ist das mit der Anonymität. Ich weiß dann ja direkt, Person X hat ihre Skizze hochgeladen und genau die sollte ich bewerten. Da weiß ich auch genau, wen ich bewertet habe. Und das ist nicht unbedingt Absicht während der Bewertung. Ist ein Experiment, seid ihr gebeten, euch gerne, wenn ihr wollt, zu beteiligen, genau wie mit dem Studierendenquiz. Wir werden sehen, wie gut das angenommen wird und wie gut das klappt. Habt ihr dazu, zu dem langen Einleitung zur Fachdidaktik 3, Fragen? Ich sehe gerade noch nichts. Ein bisschen blöd an dem Chat ist, dass man im Gegensatz zu Discord und so weiter nicht angezeigt bekommt, bla 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 ist Typing oder ähnliches. Also ich sehe immer nur, wenn jemand es abgesendet hat, dass jemand was schreibt, aber nicht, dass jemand am Schreiben ist. Aber nachdem ich jetzt die Zeit noch ein bisschen überbrückt habe, nehme ich mal an, es hat wahrscheinlich auch keiner was geschrieben, weil ich sehe bisher immer noch nichts. Oder es kommt eine extrem lange Frage. Okay, dann würde ich hier noch zu einem wesentlichen Aspekt gehen. Dieses Semester, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, ist im Prinzip ja nur klar, dass alles nicht so ganz klar ist. Also wir wissen, es werden vor 15. Mai auch die Prüfungen aus dem Wintersemester nicht nachgeholt, aber niemand weiß, ob sie am 15. Mai nachgeholt werden. Wir wissen, vor 1. Juni gibt es keine Präsenzveranstaltungen, aber ob es ab 1. Juni Präsenzveranstaltungen gibt, weiß man auch nicht. Letzter Stand, den ich gehört habe, war, es soll eigentlich auch ab 1. Juni keine Präsenzveranstaltung geben, dass man sagt, jetzt geht's wieder, jetzt gehen wir wieder in die Räume, sondern die Präsenzzeit soll eigentlich reserviert werden für die, die unbedingt Präsenz brauchen, also zum Beispiel biologische Labore und Ähnliches, was man nur in Präsenz machen kann. Das soll dann in Präsenz erfolgen und die normalen Vorlesungen sollen gefälligst online bleiben. Aber gewiss ist momentan nur, dass nichts wirklich ganz gewiss ist. Insofern müssen wir das mal abwarten, wie sich das entwickelt. Dazu zählt auch die Frage, wird es eine schriftliche Klausur oder eine mündliche Prüfung geben? Ich bin normalerweise eher ein Freund der schriftlichen Prüfung, weil dann alle die gleichen Aufgaben unter gleichen Bedingungen auch bearbeiten. Bei einer mündlichen Prüfung, auch bei so einer kleinen Kohorte, ist natürlich immer das Risiko gegeben, dass man entweder den Einzelpersonen andere Fragen stellt und dann halt tatsächlich auch objektiv die Prüfung für Nummer 3 schwerer ist als für Nummer 2. Oder dass Nummer 3 per WhatsApp schon die ganzen Fragen, die gestellt wurden, von der ersten Prüfungsperson bekommen hat und dann entsprechend unfaire Vorteile bei der Benotung hat, weil je später ich meine Prüfung habe, desto besser weiß ich schon, was kommt, bis hin zu, dass mir die dritte Frage in der Prüfung schon beantwortet wird, bevor ich sie überhaupt gestellt habe, was ein bisschen taktisch unklug wäre. Hatte ich auch zum Glück noch nicht. Anderes Problem ist, bei einer mündlichen Prüfung braucht man 2 Personen und da ich exakt 0 Mitarbeiter habe, die ich benutzen kann, müsste ich erstmal schauen, wen ich überhaupt als Zweitprüfer für Protokoll und so weiter verwenden kann. Bei einer Klausur, bei der überschaubaren Anzahl Personen, die teilnehmen an der Veranstaltung, geht das eh alles in einem Raum, gäbe es dieses Problem nicht. Es wird eine Bonusregelung geben, also es gibt die normale Bonusregelung. Der Bonus hängt wie üblich von den erreichten Punkten ab. Zu dem Sternchen hier komme ich gleich. Wenn ihr 50% der erreichbaren Punkte erreicht, kriegt ihr den kleinen Bonus, also 0,3 oder 0,4, je nachdem, wie eure Note aussieht. Ab 70% gibt es den mittleren, 0,6, 0,7. Und ab 85% gibt es den vollen Bonus. Problem dabei ist, wie viele Punkte es genau gibt, steht noch nicht so endgültig fest, weil ich die Übung ehrlich gesagt noch überhaupt nicht fertig habe. Also ihr habt, ganz ehrlich, alle Übungsblätter, die existieren, sind bereits im Moodle-Kurs. Nummer 0 und Nummer 1. Ich bin in der Vorbereitung noch nicht so weit, dass ich mehr bisher machen konnte, als das, was da jetzt drin ist. Von daher stehen die Punkte der weiteren Übungsblätter noch nicht fest, weil auch die Aufgaben noch gar nicht feststehen und die relative Gewichtung muss ja auch passen. Also wenn, ich sag mal, die Übungsaufgaben, die bewertet werden, zu Datenbanken 3-mal so viel Aufwand machen, wie die zu dem Thema theoretische Informatik, dann kann ich natürlich nicht in beiden Fällen 10 Punkte vergeben, weil Datenbanken ja viel, viel mehr Aufwand machen. Ihr könnt euch also momentan leider nur daran orientieren, wenn ihr die von den erreichbaren Punkten gut aussieht, kriegt ihr entsprechend den Bonus und ich werde die Punkte immer kommunizieren, so gut ich das jeweils kann. Ups. Noch Fragen zur Orga? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Ach, die können ruhig weg. Dann mache ich hier mal ein bisschen Chaos auf eurem Display und suche die richtige Datei. Das sieht wieder richtig aus. Also, ich betanke euch noch ein bisschen weiter. Ich hatte das vorhin ja schon angedroht, das Thema Kerncurriculum, Informatik, Lehramt, Gymnasium, berufliches Gymnasium, also berufliche Schulen versus die FDI, Fachdidaktik, Informatik, Sternchen 1, 2, 3 Veranstaltung. Also vorab Notation. Ich hoffe, es ist niemand komplett farbenblind. Wenn doch, habe ich die Hoffnung, dass ich die Farben doch so gewählt habe, dass das mehr blau, wenn ihr es nicht sehen könnt, es steht drauf, wie die Farbe heißt tatsächlich, links eine andere Helligkeit als das Grau und rechts das Orange hat, sodass man die Sachen von der Helligkeit zumindest unterscheiden kann. Auf den Folgefolien schaue ich mir an, was steht in den Kerncurricula fürs Gymnasium bzw. für Lehramt an beruflichen Schulen. Was davon ist jeweils verpflichtend, optional oder im Falle des Gymnasiums nur für LKs vorgesehen? Und in welchem Fach habt ihr darüber Wissen bekommen bei uns? Wenn es kursiv ist, ist es kein Pflichtfach. Also das wäre jetzt Fach, wäre jetzt zum Beispiel FOP. Und in welcher Fachdidaktik, also FDI 1, 2, 3, wird der Inhalt behandelt, wenn überhaupt? Das war der einfachste Teil dieses Foliensatzes. Der war am schnellsten geschrieben, der Rest hat eine ganze Ecke länger gedauert und ist etwas komplexer. Also, wir fangen mal mit dem Gymnasium an. In der E-Phase, E1, E2, sind vorgesehen die Themen Internetprotokolle, ein HTML-Projekt, Grundlagen der Programmierung und in Grau, also optional, ein Programmierprojekt und Kryptographie, also Kryptologie. Da fällt euch unter Umständen schon auf, Kryptologie ist ein interessantes Thema, aber wenn ihr nicht Computersystemsicherheit gehört habt, habt ihr das überhaupt gar nicht in eurem Curriculum tatsächlich in eurem Stundenplan drin. In der Q1 kommt Such- und Sortierverfahren, Rekursion, Klassen und Objekte und der LK muss sich noch damit beschäftigen, wie man höhere Datenstrukturen wie zum Beispiel Bäume oder Graphen in OO-Modellierung repräsentieren würde. Und er beschäftigt sich auch mit dem Thema Graphen und logischerweise, wenn hier Graphen steht, sind natürlich auch die Graphenalgorithmen mit dabei. Also ich werde nicht einfach nur sagen, als LK-Lehrer, so sind Graphen definiert und die sind ganz schön, sondern dann kommt auch sowas wie ein Dijkstra mal vorbei, mit dem man entsprechend mit dem Graph arbeitet. In der Q2 ist das Thema Datenbanken. ER und Relationenmodell und SQL sind festgesetzt. Web-Datenbankprojekt, Datenschutz und Datensicherheit sowie Relationalgebra sind optional. Aber hier Vorsicht, wenn das hier grau heißt das nicht, kann man weglassen, weil ist ja optional, sondern das heißt, es gibt einen Abiturerlass, der festlegt, welches dieser Themen für das anstehende Abitur in ein oder zwei Jahren Teil des Abiturs sein wird. Also ich kann mir als Lehrer nicht einfach sagen, ich mache immer das Webdatenprojekt, weil das finde ich am interessantesten, weil dann stelle ich eventuell fest, dass im Abiturerlass für 2022 steht, relevantes Prüfungsthema ist Relationenalgebra. Und wenn ich das nicht gemacht habe, werden meine Schüler nicht glücklich sein. Also an sich muss man auf alles vorbereitet sein. Q3, theoretische Informatik, Zeitkomplexität und Berechenbarkeit, endliche Automaten, formale Sprache und Grammatiken. Sowie im LK, Kellerautomat und oder Registermaschine. Auch das wird über Erlass geregelt, welches der beiden. Oder aber das Thema PNP-Problematik. Und die Q4. Die Q4 ist das schönste Halbjahr, weil wenn ihr an eure eigene Schulzeit zurückdenkt, von meinem Sohn ausgehend, von meiner eigenen Schulzeit, würde ich sagen, da passiert eigentlich nicht mehr viel. Die Schüler haben den Kopf im Abitur, die Lehrer auch mehr oder weniger. Da kann man sich ein bisschen austoben und nichts davon wird im Abi geprüft. Vorgesehen sind Computergrafik oder deklaratives Problemlösen oder Grundlagen der technischen Informatik oder eingebettete Systeme oder worauf ihr Bock habt. Aktuelle Themen der Informatik ist, worauf ihr Bock habt. Unter dem kann ich im Prinzip eigentlich alles reinstecken, was ich möchte. Auch Videokonferencing ist ein aktuelles Thema der Informatik. Wenn ich das machen will, kann ich das machen. Wie sieht das jetzt mit der fachlichen Vorbereitung? Die Folie ändert sich hier überhaupt nicht. Zunächst mal aus. Was kommt wo dran in eurem Studium, wenn ihr LRG studiert? Die Teile Grundlagen der Programmierung, Programmierprojekt, Rekursion, Klassen und Objekte sollte man aus der FOP im Prinzip kennen. Die A und D trägt einen gewissen Anteil bei zu Such- und Sortierverfahren, höheren Datenstrukturen, OO-Modellierung, Graphen und aber auch ein bisschen zu Zeitkomplexität, also die normale O-Funktion. Und die AFE oder AFSE, die Experten sind sich nie einig, wie man sie jetzt genau nennt, macht die ganze theoretische Informatik im Wesentlichen, die in der Q3 im Gymnasium ansteht. Dann gibt es noch zwei andere relevante Veranstaltungen, nämlich die KNUFs, Computernetzwerke und verteilte Systeme. Hier zwar als CNVS abgekürzt, damit die Blöcke all die gleiche Breite haben. Aber CNVS kann keiner aussprechen. KNUFs klingt irgendwie nett und kann man auch aussprechen. Und Kryptologie, die CSS, die Computersystemsicherheit, sind aber beide für Lehramtsstudenten keine Pflichtveranstaltung, sondern im Wahlbereich belegbar, optional. Und die Informationsmanagement, die halt die Datenbanken im Prinzip macht, wobei die hier im Prinzip natürlich auch so teilweise mit reingeht, im Sinne von, wie will ich ein Webdatenbankenprojekt machen, wenn ich von Datenbanken keine Ahnung habe. Die anderen Sachen werden tatsächlich nicht wirklich groß abgedeckt. Also HTML lernt ihr bei uns im Studium nicht planmäßig. Also es gibt keine normale Vorlesung, die euch HTML beibringt. Doch, gibt eine. Da sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Und Datenschutz, Datensicherheit wird leider auch kaum adressiert. Computergrafik, gut, da könnte man hier Visual Computing und Ähnliches heranziehen. Aber wie gesagt, die Q4 ist eh so ein bisschen, macht was ihr wollt. Was kommt jetzt in den Fachdidaktiken, so wie wir das umgestellt haben, vor? Fachdidaktik 1 ist mehr oder weniger identisch zur FOP. Also es geht darum, wie funktioniert Programmieren, wie erkläre ich Programmieren, was sind Probleme beim Programmierverständnis und deckt entsprechend Grundlagen der Programmierung, Programmierprojekt, Rekursion, Klasse und Objekte so im Wesentlichen nach meinem Verständnis mit ab. Auch teilweise potenziell Thema höhere Datenstrukturen, OO-Modellierung, da kappelt man sich mit der Fachdidaktik 2, ob das jetzt eher Datenstrukturen oder Implementierung entsprechend ist. Es kann auch sein, dass die Kryptologie und Datenschutz, Datensicherheit in der Fachdidaktik 1 eine kleine untergeordnete Rolle spielen, also mal mit erwähnt werden. Da müsste man Herrn Weihe eher fragen als mich. Ich bin da nicht 100% informiert, kriege aber gerade genau die Information, herzlichen Dank, dass ja auf Datenschutz, Datensicherheit eingegangen wird. Sehr gut. Fachdidaktik 2 in der neuen Form macht im Prinzip das, was man aus A und D kennt. Such- und Sortierverfahren, höhere Datenstrukturen, Graphen, Zeitkomplexität im Sinne von O von irgendwas. Geht aber auch durch die Kooperation mit Wolfgang Henes etwas auf die technische Informatik und eingebettete Systeme ein. Also Digitaltechnik, Rechnerorganisation und Betriebssysteme, was man im Bachelor hören würde, so Aspekte werden dort auch ab Wintersemester in der Fachdidaktik 2 sein. Ja, und was macht eigentlich die Fachdidaktik 3? Das ist die einzige Veranstaltung, die HTML unter anderem macht tatsächlich. Also die einzige, die ich spontan kenne. Internetprotokolle und das HTML-Projekt werden dort zumindest angerissen. Es kommt die gesamte Datenbanken, also praktisch die ganze Spalte außer Datenschutz und Datensicherheit, die mit Datenbanken in dem Sinne erstmal nichts zu tun haben, und noch die gesamte theoretische Informatik. Falls ihr Fachdidaktik 3 schon mal gehört habt bei Jens Gallenbacher, werden euch spätestens hier Unterschiede auffallen in der inhaltlichen Ausgestaltung. Also es ist nicht wenig, was wir machen werden in Fachdidaktik 3, aber ich versuche es, wie gesagt, auf einem Niveau zu halten, was wirklich auch erträglich ist. Sind Berufsschullehrkräfte anwesend? Ich glaube ja, also in spe zumindest. Wie sieht es im beruflichen Gymnasium aus? Anders. Also das fängt einfach damit an, im Lehramt Gymnasium ist die Welt relativ einfach. Es gibt die E-Phase und dann gibt es Q1 bis Q4 in Informatik. Im beruflichen Gymnasium habe ich mehr als einen Kurs über Informatik, praktische Informatik und noch andere Kurse. Und das macht es ein bisschen schwerer überschaubar. In der E-Phase mache ich praktische Informatik, elementare Programmierung, Modularisierung, Verwendung komplexer Datenstrukturen, wobei komplexe Datenstrukturen, glaube ich, eher Arrays und Listen sind und nicht jetzt wirklich AVL-Bäume oder ähnliche Sachen. Und ich kann mich auch befassen mit Entwicklung von GUIs, persistenter Datenhaltung, also Speichern in Dateien unter anderem und Entwicklung einfacher OO-Systeme. Es gibt dann noch die technische Kommunikation und Datenverarbeitung als weiteren Kurs, der sich mit HTML, CSS beschäftigt, Textverarbeitung, Präsentation, Datenschutz, Datensicherheit und Tabellenkalkulation. Nach meinem Verständnis ist dieser Teil aber nicht die Wissenschaft, wie man Office-Produkte herstellt und wissenschaftlich akkurat implementieren würde und Ähnliches, sondern sei kompetent mit Word, PowerPoint und Excel beispielsweise umzugehen. Also das sind Sachen, die man an der Uni einfach voraussetzt, dass ihr das entweder könnt oder ich nebenbei beibringt, wo man jetzt keine Veranstaltung zu hat. Und dann gibt es noch die Informationstechnik in der Eingangsphase, die sich mit Digitaltechnik vom Relais zum Prozessor, schöner Titel finde ich, E-Technik, Funktionseinheiten eines PCs, Schaltwerken und analogen und digitalen Signalen befasst. Was bereitet euch eigentlich im Studium jetzt auf die spätere Realität als Berufsschullehrer vor? Naja, die FOP hat einen gewissen Anteil in der E-Phase, in der praktischen Informatik, weil weite Teile davon irgendwie in der FOP zumindest auch gemacht werden. Und die Digitaltechnik bzw. RO, die stellt wenigstens sicher, dass ein Großteil von dem, was in Informationstechnik gemacht wird, vorhanden ist. Die ganze Spalte hier ist nur ein Fragezeichen. Gibt es keine Vorlesung außerhalb der Fachdidaktik 3? Ich habe ja schon verraten, HTML machen wir in Fachdidaktik 3. Existiert nicht. Ich habe noch keinen Kurs gesehen für Studenten, der richtige Nutzung von Word, PowerPoint und Excel wirklich vermittelt. Anordnung für die Fachdidaktik. Hier fehlt irgendwie eine Animation. Fachdidaktik 1 macht die E-Phase praktische Informatik. Fachdidaktik 2 macht die technischen Aspekte der Informationstechnik und Fachdidaktik 3 macht HTML, CSS. Der ganze Rest fällt irgendwie so ein bisschen flach. Wobei ich nicht genau weiß, was Wolfgang Hähnes vorhat in der Fachdidaktik 2. Eventuell kommen die Themen da unten dort ebenfalls mit ran. Und wenn es ernst wird, Leistungskurs praktische Informatik, habe ich auch wieder 4,5 Jahre. Objektorientierte Modellierung, Implementierung von Klassenassoziationen, Suchen, Sortieren, Datenstrukturen, Organisation von Daten in Dateien. Ich glaube, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, welche Vorlesungen diese Themen machen. Datenbanken in der Q2, Kommunikation in Rechnernetzwerken, Internetprotokolle und Kommunikation generell als Thema in der Q3. Und auch hier wieder 4 Ideen, was man machen könnte und macht halt, was ihr wollt, als letztes Thema. Gebiet in der Q4. Also auch hier Vorbereitung nicht ganz überraschend. Die FOP ist in diesen Bereichen zu finden. Die A und D kommt an verschiedenen Stellen. Auch beim Thema Routenplaner kann ich natürlich A und D, also A-Stern, Dijkstra und Co. Als Referenz nutzen. Die RO kommt über Mikrocontroller-Programmierung ein bisschen zum Tragen. Die Informationsmanagement wäre auch hier wichtig, ist aber trotzdem keine Pflichtveranstaltung bei euch, wenn ihr Bachelor Education studiert. Die KNUFS wäre auch nicht unhilfreich, ist aber trotzdem keine Pflichtveranstaltung. Und die Computersystemsicherheit wäre generell ja nicht schlecht, wenn man ein bisschen Ahnung hat, ist aber ebenfalls keine Pflicht. Also ihr seid nicht unbedingt optimal mit dem Pflichtprogramm aufgestellt, je nachdem, wie ihr euer Wahlprogramm im Bachelor Education wählt. Auch hier, wie ist das auf die Fachdidaktik abgebildet? Objektorientierte Modellierung, Implementierung von Klassenassoziationen liegt in der Fachdidaktik 1. Fachdidaktik 2 macht das, was sonst in A und D gewesen wäre und ein bisschen die Mikrocontroller-Programmierung. Und die Fachdidaktik 3 macht eben den SQL-Anteil, außer dass wir uns nicht auch noch damit befassen, wie man aus Java direkt jetzt auf Datenbanken zugreift. Da gibt es genügend im Internet genügend Tutorials, wie das entsprechend geht. Und auch Kommunikation in Rechnernetzwerken, Internetprotokolle werden wir ansprechen. Damit ist aber noch nicht Schluss, weil in der Berufsschule gibt es auch noch die Informationstechnik, die wiederum andere Themen macht und die wir nicht wirklich gut adressieren können. Direkt vorab gesagt. Grundlagen von Betriebssystemen wüsstet ihr viel drüber, wenn ihr die Vorlesung Betriebssysteme freiwillig im Wahlbereich belegt hättet, was ihr machen könnt und dürft, aber nicht müsst. Die kümmert sich um einige der Aspekte. Die KNUFS kommt wieder vorbei als mögliche Veranstaltung. Sehr merkwürdige Animation, Entschuldigung. Und die anderen Sachen, bin ich ehrlich gesagt, bin ich teilweise noch nicht mal ganz sicher, was eigentlich jetzt in dem Kerncurriculum exakt unter diesen Begriffen in dem Kontext gemeint ist. Aber ich wüsste auch nicht, dass wir es tatsächlich in der Form machen, wie man es nachher in der Berufsschule machen können soll. Hier im Prinzip sind die Sachen nur in FDI 2 und 3 und auch da eher in kleinem Umfang. Also das, was wir über Vernetzung machen, werdet ihr sehen, ist eine einstündige Vorlesungseinheit. Im Prinzip, das ist nicht ausreichend für das, was ihr im Unterricht machen müsst, wenn ihr Berufsschullehrer werdet und die Informationstechnik als Kurs gewinnt. Also was kommt jetzt tatsächlich nochmal dran? Zusammengefasst, Fachdidaktik 1. Nach meinem besten Wissensstand, Carsten Weihe zuständig, das ist sicher, aber was die Inhalte betrifft, es wird um allgemeine Grundlagen und Grundwissen gehen, es wird mal ein bisschen geschaut, was Bildungsstandards sind, was eigentlich Didaktik, Fachdidaktik überhaupt heißen soll, was für Vermittlungstechniken im Schulunterricht es gibt. Es kommen Grundlagen der Programmierung ohne OOP, die OOP kommt dann hier unten wieder dran, Programmierprojekt Rekursion als Themen dran. Es wird auf Datenschutz und Datensicherheit eingegangen. Eben war ich mir vorhin noch unsicher, habe dann den Tipp bekommen und hier steht es auf der Folie, zeigt, wie gut ich meine Unterlagen kenne. Und Informatik, Mensch und Gesellschaft wird als Thema auch angerissen. Fachdidaktik 2 mache ich mit Wolfgang Henes, Algorithmen, Datenstrukturen, also Sachen wie Komplexität, Suchsortierverfahren, Graphen. Wir werden auch mal einen Blick drauf werfen, wie man so Zeugs eigentlich vernünftig implementiert. Hier ist gegebenenfalls dann der Punkt gekommen, wo man nochmal sich mit dem Thema Generics und Lambda und Ähnliches befasst. Beispielsweise, obwohl das über die Schule hinausgeht, also von Schülern erwarte ich jedenfalls nicht, dass sie sich mit Lambda-Ausdrücken in Java befassen unbedingt. Aber es kann hilfreich sein. Und es werden hardware-nahe Themen behandelt aus dem Bereich Digitaltechnik, Rechnerorganisation und Betriebssysteme. Was immer Wolfgang Henes da genau machen will. Das ist noch nicht 100% sicher. Ja, und das, was ihr gekauft habt, ohne es zu wissen, die Fachdidaktik 3, fängt an mit dem Thema Internet, Rechnernetze, Internetprotokolle, Client-Server-Architekturen in sehr, sehr kompakter Form. Geht dann weiter über Webpräsenz im Prinzip. Also es geht nicht darum, wie ich Apache konfiguriere, aber es geht darum, grundlegend zu verstehen HTML, CSS, Grundlagen von PHP und Formularen, damit ich dann mittelbar ein Webdatenbankprojekt auch machen kann und auch weiß, wie ich das anleiten kann, welche Probleme es dabei gibt für Schüler. Damit ich das machen kann, also das liegt ein bisschen später, brauche ich Datenbanken. Das heißt, es wird auf die Themen ER, Relationenmodell, SQL, Relationen, Algebra, eventuell auch nicht, muss ich schauen, eingegangen und halt das Webdatenbankprojekt. Natürlich kommen bei SQL und ER-Relationenmodell auch Sachen wie Anomalien und Normalformen dran. Und es kommt ein ganzer Block zum Thema theoretische Informatik, also Zeitkomplexität, Berechenbarkeit, endliche Automaten, formale Sprachen, Grammatiken, Kellerautomat, Registermaschine, PNP dran. Das klingt jetzt so wie die AFE-Vorlesung vielleicht, ist aber, ich würde sagen, vielleicht 10% der AFE-Vorlesung vom Umfang, wenn überhaupt, und deutlich praxisnaher und deutlich weniger formal als in der AFE-Vorlesung. Also es sollte ganz gut handhabbar sein. Fragen? Momentan keine Fragen. Umso besser. Hat den Nachteil, statt euch zuzuhören, muss ich einfach die ganze Zeit weiterreden. Aber gut, ihr habt auch nicht mehr so lange. Schiebe ich das mal weg. Hab nur noch eine Sache, sobald ich sie gefunden habe. Nämlich das Thema Abiturerlass. Damit man das einfach mal praktisch auch gesehen hat. Denn das ist gar nicht so einfach zu finden, wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muss. Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, das zu finden. Und mir hat schon ein Lehrer einen Tipp gegeben, wo man es ungefähr findet. Und selbst dann dauert es noch eine Weile, bis man es findet. Wenn man es gefunden hat fürs Gymnasium, Stand 14.06.2018, fürs Abitur 2020/2021. Also nicht das Schuljahr 2020/2021, sondern das Abitur, was jetzt schon geschrieben wurde, also mündlich noch ist, und das, was nächstes Jahr geschrieben wird. Dann findet man erstmal, es gibt ein Glossar, was man als Lehrer kennen sollte. Taugt nicht unbedingt sehr viel, kann man verschiedener Meinung sein, aber es ist ein zugelassenes Hilfsmittel. Und dann wäre es ganz hilfreich, wenn man den Schüler mal darauf hinweist, dass es das gibt und wo man das findet. Und unter dieser überaus einfachen Navigation, die URLs sind unten, auch findet man auch den tatsächlichen Abiturerlass, wenn man naheliegenderweise aufs Kultusministerium geht, Schulsystem, Schulwahl, Schulform, Gymnasium, Landesabitur, Termine, Erlasse, Materialien klickt, dann findet man irgendwann mittelbar das Glossar und den konkreten Erlass. Das ist dann unter anderem hier LA Landesabitur 20, Operatoren FB3, weil es im Fachbereich 3, also Naturwissenschaften, liegt. Ganz vorhersagbar, wie gesagt. Die Unterlagen. Grundlage davon sind die einheitlichen Prüfungsanforderungen für Informatik von 2004 der Kultusministerkonferenz. Und witzigerweise, der Abiturerlass 2021 ist im Prinzip identisch zum Abiturerlass 2020 in Informatik, einzig Unterschied ist die Jahreszahl. Das muss aber in Folgejahren nicht so sein. Thema wie Erlass, sage ich gleich was dazu. Also kurz zur Erinnerung, Gymnasium. Welche Themen werden prinzipiell behandelt? In der E-Phase Internetprotokolle, HTML, Programmierung, Kryptologie. Bei uns Fachdidaktik 1 und 3. Q1 Algorithmik, OO-Modellierung und noch ein paar Zusatzthemen. Q2 Datenbanken als Thema, was jetzt in der Fachdidaktik 3 liegt. Q3 theoretische Informatik, Konzepte und Anwendungen, auch Fachdidaktik 3. Und Q4 vertiefende Themen, höflich ausgedrückt. Und der Abi-Erlass legt im Prinzip fest, es wird geben eine Pflichtaufgabe, die Aufgabe A, die kümmert sich um Algorithmik und OO-Modellierung, ist entweder in Delphi, Lazarus zu bearbeiten oder in Java, je nachdem, was der Lehrer als Sprache verwendet. Heißt auch, angenommen, ihr werdet Gymnasiallehrer, ihr könnt nicht einfach sagen, ach, wir hatten damals diese How to Design Programs Teaching Languages, die finde ich cool, die mache ich statt Java. Das rächt sich dann im Abitur, wenn da steht, ihr dürft nur in Java oder in Delphi bzw. Lazarus bearbeiten. Das könnte dann etwas unpraktisch für die Schüler sein, vor allem, wenn die Klausur in eine andere Schule zur Bewertung geht. Ihr müsst dann einfach die Fassung vorlegen, die zu eurer Unterrichtssprache gehört. Die Pflichtaufgabe B, die nur der LK bekommt, macht entweder Datenbank oder theoretische Informatik, also Q2 oder Q3. Das hier ist im Prinzip ja die Q1 und hier kommt Q2 oder Q3. Im Grundkurs gibt es dann zwei Teilaufgaben, die aus der Q2 oder Q3 entlehnt sind. Und der Leistungskurs muss ein bisschen mehr leiten. Der kriegt in jedem Fall Aufgabe A und B, also eine aus der Q1, eine aus Q2 oder Q3. Und die dritte Aufgabe aus dem Halbjahr, was wir noch nicht hatten. Also Q1 bis Q3 wird alles geprüft. Das heißt, explizit alle drei Halbjahre sind relevant fürs Abitur und in jedem Fall abgedeckt. Was soll jetzt tatsächlich geprüft werden im Grundkurs? Such- und Sortieralgorithmen, Rekursionen, Klassen und Objekte, dann Datenbankenthema, ER-Relationenmodell, SQL und, das ist hier das Wahlthema, Relationenalgebra als Thema via Erlass, also nicht das Webdatenprojekt, was man hätte machen können, oder Datenschutz und Datensicherheit, sondern Relationenalgebra ist vorgegeben. Und Zeitkomplexität, Berechenbarkeit, endliche Automaten, formale Sprache und Grammatiken. Das ist das, was 2020 ansteht, 2021, wie gesagt, identisch. Für die LK-Schüler kommen noch als verbindliche Themen dazu die höheren Datenstrukturen und die OO-Modellierung sowie die Registermaschine anstelle der Kellermaschine, das Kellerautomaten oder PNP. Auch das ist ein Thema via Erlass. Das heißt, von den drei Wahlthemen kann ich nicht sagen, ich lasse die einfach weg, sondern irgendeins davon kommt potenziell im Abi dran. Und wenn ich nicht frühzeitig den Erlass lese, habe ich eventuell genau das Falsche im Unterricht behandelt. Also als LAGler macht es Sinn, sich den Abiturerlass möglichst frühzeitig zu greifen. Und wenn man seine Planung macht, damit man weiß, was muss ich in Q1, Q2, Q3 unter den frei wählbaren, in Anführungszeichen, Themen wählen, weil das per Erlass für meine Schüler tatsächlich dann vorgesehen ist. Gut, das war es auch schon an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt, chattet oder schaltet euer Mikro an. Ihr müsstet alle das Mikro anschalten können. Und schießt mit Fragen. Dann versuche ich, eine vernünftige Antwort zu geben. Sind jetzt momentan noch ein bisschen zu viele Fragen auf einmal, um sie alle gleichzeitig zu beantworten. Gut, ich habe auch festgestellt, ich hatte meinen Rechner auf lautlos gestellt. Also wenn jemand was gesagt hat, habe ich es nicht gehört. Aber inzwischen habe ich wieder Sound dabei und müsste es hören, wenn jemand eine Frage stellt. Keine Fragen momentan. Okay. Dann kurz zum Ablauf. Also, ihr habt die erste Zoom-Sitzung heile hinter euch gebracht. Dazu erstmal Glückwunsch. Es gibt für Donnerstag seit heute früh trotz erschwerten Randbedingungen, klingelnde Postboten, Technik, die scheitert und so weiter, die Aufzeichnung für die Vorlesung zum Thema Internet, etwa 60 MB, ist bereits im Moodle-Kurs verlinkt. Es gibt sie sowohl als MP4 als auch als M4A, also wenn ihr jetzt längere Zugfahrten habt, was momentan eher unwahrscheinlich ist, oder nach dem Motto, ich schlafe nicht, ich lerne Englisch arbeiten wollt, könnt ihr die auch als Audiodatei runterladen. Hilft wahrscheinlich nicht so richtig viel, aber die Möglichkeit gibt es. Und es gibt die Übungsblätter. Ich habe vor, dass wir dienstags das per Zoom möglichst beibehalten. Das war heute ein Sonderfall, dass ich hier so viel geredet habe, sondern das Dienstag soll dann eher dafür dienen, dass man halt wirklich das als eine Fragestunde mit Stunde im loseren Sinne auch macht, wo man über Unklarheiten, die ihr vielleicht nicht im Forum adressieren konntet oder wolltet, reden kann, wo man drüber diskutieren kann, was läuft gut, was läuft nicht gut, was sollte man ändern und Ähnliches und über alle möglichen Aspekte diskutieren kann und der Donnerstag dann eher zum Input dient, also die Online-Zeit jetzt nicht nur mit Vorlesungen verschwendet wird, sondern ich das Video einfach runterladen könnt mit den Materialien, sobald es jeweils verfügbar ist und wir den Dienstag dann eher dafür nutzen, wirklich auch miteinander zu kommunizieren in Zukunft. Heute hat das mit dem Kommunizieren begrenzt geklappt. Man könnte auch sagen, es hat sehr gut geklappt. Ich habe die ganze Zeit geredet, aber ich habe die Hoffnung, dass es dann ab nächsten Dienstag etwas kollaborativer wird und ich von euch auch mehr höre. Und ansonsten, wenn keine Fragen sind, ich warte auch noch einen Moment, wäre mal ein bisschen vor der Zeit fertig, aber als Student, wenn ich selber zurückdenke, fand ich das auch nicht unbedingt immer schlimm, wenn es mal ein bisschen früher vorbei war, gerade um die Mittagszeit. Freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit euch und bin gespannt, wie das dieses Semester unter doch etwas anderen Rahmenbedingungen alles laufen wird. Und wünsche euch alles Gute, gute Gesundheit und dass wir alle gut durchs Semester durchkommen. Also in dem Sinne, macht's gut, einen schönen Tag noch und ich verlinke das Video von heute dann, sobald es entsprechend fertig ist und es möglich ist. Gestern wollte ich ein Video hochladen, das war A, zu groß und B, als es endlich fertig war, konnte ich mich auf dem Medienportal nicht mehr einloggen, weil es bereits zu viele Nutzer gab. Auch das ist so eine Sache in diesem Sommersemester, wenn die Dozenten schon die Videos vorbereiten, können sie nachher nicht mehr hochladen, weil zu viele Studenten gerade andere Videos sehen, als dass der Dozent seine eigenen Aufzeichnungen hochladen kann. Da muss vielleicht noch ein bisschen dran gefeilt werden, aber wir lernen alle noch dazu in diesem Semester. Also, alles Gute, macht's gut und wir sprechen und sehen uns dann potenziell nächsten Dienstag und jederzeit im Forum. Alles Gute, ciao!